dass man sich auch immer wieder weiter traut, was Neues auszuprobieren. Das schätze ich sehr an dem Medium, weil es eben auf der einen Seite langsam immer professionalisierter wird, aber auf der anderen Seite auch immer noch Fehler quasi zulässt und man mal was ausprobieren kann.
Das ist echt ein Learning, dass die Leute im Haus das total zu schätzen wissen, was wir eben durch den Podcast, durch dieses nicht visuelle an Content noch gewinnen können.
Das ist halt auch ein ganz großer Teil, was Podcasts schaffen, noch viel mehr als andere Medien, eine Community zu bilden und zu binden.
Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de/podcastwochen.
Turi 2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier.
Ursprünglich kommen beide vom Radio, doch inzwischen ist Podcast das Medium, für das sie brennen. Unter dem Dach von RTL leiten Silvana Katzer und Ivy Hase die Redaktion der Audio Alliance, die alle deutschen Podcast- und Audioaktivitäten von Bertelsmann bündelt. Im Gespräch mit Turi 2 Redakteur Björn Zislik erzählen die beiden, wie Podcasts für TV-Shows einen Mehrwert schaffen, gerade dadurch, dass es kein Bild und kein Video gibt, warum Podcast-Hosts etwas zu sagen haben sollten und wie sie mehr Frauen in Podcasts hörbar machen wollen.
Im Turi 2 Jobs Podcast haben wir heute ein Doppelinterview. In Berlin begrüße ich Silvana Katzer, Redaktionsleiterin der Audio Alliance von RTL, und aus Hamburg zugeschaltet ist Ivy Hase, die stellvertretende Redaktionsleiterin der Audio Alliance. Hallo ihr beiden, willkommen im Turi 2 Jobs Podcast.
Hallo Björn.
Hallo.
Manche wissen es vielleicht gar nicht mehr, aber ganz, ganz, ganz früher, da war RTL ja nur ein akustisches Medium, Stichwort Radio Luxemburg. Auch heute gibt es noch einige RTL-Radiosender. Es gibt auch Radiobeteiligung. Inzwischen gehört mit Gruner und Jahr ja auch das Verlagsgeschäft zu RTL. Aber ist die Audio Alliance jetzt so ein Back to the Roots?
Nee, auf in neue Welten auf jeden Fall. Back to the Roots. Du musst dazu wissen, dass Silvana und ich, wir kommen beide aus dem Radio und vermissen die Zeit im Radio 0,0. Also wir lieben Podcasts und es ist ein anderes Medium und es ist eine andere Zielgruppe. Und es werden immer wieder diese Vergleiche Podcast, Radio, aber es sind unterschiedliche Medien, die man noch nicht vergleichen kann. Das Einzige, was gleich ist, ist, dass es ein auditives Medium ist, aber auch wie das Medium rezipiert wird, ist so unterschiedlich. Deswegen, nein, auf in die Zukunft und nicht back to the roots.
Absolut. Also ich finde, wenn ich das noch weiter ausführen darf, besonders toll an Podcast, dass es halt einfach viel mehr Möglichkeiten bietet als Radio. Wir kommen auch beide vom Format Radio, wie man so schön sagt. Also wo das Korsett ja schon sehr eng ist und es hauptsächlich um Musik geht, Musik verkaufen. Und das haben wir halt beim Podcast nicht, können einfach viel mehr bieten.
Gehört denn Radio in eurem Audiokonsumverhalten überhaupt noch dazu oder ist das komplett weg vom Schirm?
Also bei mir ist es komplett weg. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Also tatsächlich auch mein Umfeld sagt immer, ja, hörst du jetzt gar nichts mehr? Nein, ich höre wirklich kein Radio mehr. Wenn ich früh aufstehe, gucke ich, was gibt's bei meinen liebsten Podcasts für neue Folgen. Weiß ich natürlich. Also ich habe wirklich durchgetaktet, Montag das, Dienstag das, Mittwoch kommt das. Und das höre ich dann morgens. Oder ich höre Sachen von uns, die ich halt abhören muss.
Ich höre nur Radio, wenn ich faul bin. Also und auch nur in einer Variante. Und zwar nur, wenn ich zu faul bin, mein Handy mit meinem Smart Speaker zu verbinden, weil ich habe Apple HomePods und die verbinden nicht mit Spotify und was weiß ich was. Und ich aktuell oder bis vor kurzem habe ich Musik hauptsächlich über Spotify gehört und die funktionieren nicht miteinander. Und deswegen, wenn ich zu faul war, das vorher zu machen und in der Dusche erst merke, okay, jetzt läuft hier gar keine Musik, dann sage ich, hey Siri, starte NDR 2 oder Delta. Das sind so die zwei Sender, die ich ab und zu mal höre, aber sonst nichts.
Also kann man bei euch quasi sagen, Podcast killed the radio star, oder?
Jo.
Also bei mir schon.
Okay. Über eure Arbeit bei der Audio Alliance, da wollen wir in diesem Podcast sprechen. Vorher wollen wir euch aber ein bisschen kennenlernen und das machen wir mit unserem Audio-Fragebogen.
Unser Gast als Mensch.
Es sind 10 kurze Fragen, 10 kurze Antworten und die erste Frage lautet an euch beide nacheinander: Wenn ich an meine Kindheit denke, dann höre ich
Schallplatten. Bei mir gab es noch keine Kassetten, deswegen Schallplatten, und das waren damals Herr Fuchs und Frau Elster oder der Traumzauberbaum.
Mich und meinen Bruder streiten und Mami, die Ivy hat schon wieder das und das gemacht. Oder drei Fragezeichen auf Kassette. Ich bin auch nicht so jung. Kassetten gab's noch.
Die zweite Frage, meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio?
Keine. Echt, ich weiß nicht, ich denke sehr wenig ans gute alte Radio.
Bei mir dagegen ist es so, dass ich an Gewinnspiele denke. Ich war nämlich tatsächlich auch in meiner Jugend Dauergewinner beim Radio. Also ich habe Fernseher gewonnen, ich habe Mützen gewonnen. Also falls es irgendwo schwarze Listen gegeben haben sollte, könnte es sein, dass ich auf der einen oder anderen drauf stand.
Hattest du da einen besonderen Trick?
Ja, immer besonders begeistert anrufen und sagen, wie so sehr ich mich freue, dass ich durchgekommen bin. Und dann war man auch tatsächlich beim Casting sozusagen, ne, weil man war ja nicht direkt im Studio, hatte man sehr gute Chancen, da dann reingestellt zu werden.
Hä, ohne dass du vorher wusstest, wie Payoffs funktionieren, oder wusstest du das? Ja. Schon? Also du, ach, krass.
Auf jeden Fall ein Tipp vielleicht für die heutigen Radiogewinnspiele, die es ja jedes Jahr oder regelmäßig immer noch heute noch gibt, in der MA-Abfragezeit. Dritte Frage von unserem Audio-Fragebogen. Heute höre ich am liebsten Musik von?
Die Band kennt wahrscheinlich niemand, aber auch wenn ich vielleicht nicht mehr so aussehe, ich mag laute Musik. Und erst vor kurzem war ich auf einem Konzert, 4 Konzerte an einem Tag von meiner Lieblingsband Fjord, eine Post-Punk, Post-Hardcore-Band aus Aachen. Da wird nur geschrien und da ist ganz viel Schlagzeug, ganz viel Gitarre und das höre ich am liebsten, laute Musik.
Kann ich dazu eine Nachfrage stellen?
Jo.
Was meinst du denn damit, dass du vielleicht nicht so aussiehst?
Nicht mehr. Ja. Also früher, ich war so ein richtiges Emo-Mädel. Also schwarz gefärbte Haare, nur schwarz getragen. Und mittlerweile mag ich Farben und bin zurück zu meiner Naturhaarfarbe gekommen, rote Haare. Ich meine, ich trage gerade Perlenketten und goldene Ohrringe. Vermutet wahrscheinlich jetzt erstmal keiner, dass ich im Moshpit stehe.
Okay, bei mir ist es Muse. Für mich ist Muse total Kunst. Also das ist ein modernes Queen, würde ich sagen. Liebe ich.
Die nächste Frage, Podcasts höre ich am liebsten?
Beim Wäschemachen.
Mit Kopfhörern. Als Begründung, ich störe damit einfach keinen und ich kriege mit, und das ist mir wirklich total wichtig, wie der Sound produziert ist. Also wenn jemand zum Beispiel einen Surround-Effekt eingebaut hat beim Podcast, beim Storytelling zum Beispiel, dann finde ich das wichtig, dass ich das auch wahrnehmen kann über die Kopfhörer und bin dadurch dann halt voll drin.
Mein Podcast-Tipp? Also euer Podcast-Tipp natürlich.
Mein Podcast-Tipp ist Der letzte Sommer von Lady Di. Ist aus unserem Hause, aber ich dachte, dass ich bin nicht so doll dran beteiligt, deswegen kann ich das jetzt einfach mal machen. Aber so ein tolles Format. Ich bin null interessiert an Royals. Null. Aber durch dieses Format, ich hänge wirklich an Annika Laues Lippen und Silvana ist da ganz doll beteiligt, deswegen auch da hier nochmal in diesem Format große Props, weil du hast es geschafft, mich für Diana zu begeistern und das ist, glaube ich, nicht so einfach, aber ich bin Fan.
Dankeschön. Also ich finde den Podcast natürlich auch ganz toll, aber ich würde gerne einen anderen Podcast empfehlen, und zwar der nicht aus unserem Hause ist. Die Jahrhundertflut, warum musste Johanna sterben, von WDR und SWR, den finde ich so toll, da stimmt für mich alles. Also Storytelling, dann was ich wichtig finde, der Host Marius, der hat den Mut, auch als Journalist über seine Gefühle zu sprechen, etwas von sich zu geben, wo ja viele so in so einer im Zwiespalt sind, inwieweit ist das noch okay, was von mir zu geben. Also die auch, wenn ihr da mal reinhört, ne, die O-Töne von den Zeitzeugen, die beschreiben, was sie sehen, die sind so gestellt, die Fragen, dass sie sich in die bestimmte Situation zurückversetzen sollen, zurückdenken sollen und dann erzählen sollen, sodass du immer im Präsens erzählst und dadurch das Gefühl hast, die Menschen erleben das gerade wieder. Ich finde da auch toll, dass Kritik am eigenen Haus thematisiert wird und auch aufgearbeitet wird. Und was ganz toll ist, was bei ganz vielen anderen tollen Podcasts leider nicht so ist, ist, dass die letzte Folge genauso stark ist wie die erste.
Ich krieg schon Gänsehaut, wenn du das allein wieder erzählst. Ich habe nur die erste Folge gehört, aber auch nur, weil ich so eine große Heulsuse bin. Ich finde das auch, es ist fantastisch produziert. Ich kann es mir einfach nicht anhören. Es geht mir zu nah. Also da bin ich zu nah am Wasser gebaut. Ich kann da nicht zuhören, weil mir die Tränchen runterlaufen und weil es einfach so eine schlimme, echte Geschichte ist. Aber ich stimme in allem Silvana zu, was ich über die erste Folge sagen könnte.
Die nächste Frage. Ich hasse es, wenn im Podcast
geschmatzt wird.
Viel zu lange am Anfang irgendwas Belangloses rumgelabert wird, bevor man dann zum Thema kommt. Also zum Beispiel, na, was hast du gestern Abend so gegessen? Oder sowas, dafür ist mir dann einfach die Zeit zu schade.
Das ist mein Lieblingsgeräusch.
Wenn Tiere schlafen und man sie dann aufweckt. Die Katze macht dann so, rutt, wenn man sie berührt. Und das finde ich ganz toll.
Ich mag das Geräusch von moosigem Waldboden, der auch so ein paar Ästchen zwischen hat, die dann so knacken. Aber es ist so ein weiches, gedämpftes Schritte-Geräusch und das liebe ich sehr. Erinnert mich auch ein bisschen an meine Kindheit vielleicht.
Und dieses Geräusch mag ich gar nicht?
Schmerzen.
Wenn jemand laut gähnt.
Ah, wusste ich auch noch nicht, Silvana. Ich glaube, ich erzähle jedem, der es hören möchte, dass ich unter Misophonie leide. Und ich werde wirklich aggressiv von Essgeräuschen. Und ich kann das nicht ändern, selbst wenn mein Partner auf der Couch neben mir Chips, ich muss mir die Ohren zuhalten und kann dem Film nicht mehr folgen, ist es für mich das Allerschlimmste auf der Welt. Nicht ganz, aber.
Mich macht echt Gähnen aggressiv. Das ist ganz, ganz schlimm. Also egal von wem.
Dann versuche ich jetzt in diesem Podcast nicht zu gähnen und stelle die nächste Frage. Ich hätte gern die Stimme von?
Mir selbst.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich finde meine Stimme super.
Ich liebe meine Stimme und ich höre mich selbst gerne reden. Das klingt vielleicht jetzt total bescheuert, aber ich meine, wir sind vom Fach im Endeffekt. Wäre irgendwie schade, wenn nicht. Und wir haben beide sehr schöne Stimmen. Und ich glaube, das können wir auch selbstbewusst sagen, dass wir unsere Stimmen lieben.
Björn, kann ich dich was zurückfragen?
Ja.
Welche Stimme hättest du denn gern?
Gute Frage. Also ich habe als Kind, fand ich immer die Stimme von Benjamin Blümchen sehr cool und war dann überrascht, als ich den dann mal in einem Film, also die Stimme in einem Film gesehen habe von dem Sprecher, der dann jemand synchronisiert hat. Also wenn ich mich da entscheiden müsste, wäre das wahrscheinlich Benjamin Blümchen.
Oh, das finde ich richtig schön, dass sich das auch so nachhaltig geprägt hat.
Und die letzte Frage, diese Musik soll auf meiner Beerdigung laufen oder nicht laufen?
Auf meiner Beerdigung soll laufen Silbermond mit dem Song In meiner Erinnerung, weil da geht es darum, dass du eben in der Erinnerung weiterlebst und das finde ich total schön.
Entweder bei mir wirklich so laute Musik, so à la Fjord, oder halt so richtig Ave Maria. Ich möchte, dass alle heulen und super traurig sind, aber am Ende ist mir völlig egal. Ich glaube nicht, dass irgendwie Leben nach dem Tod oder sonst was. Und am Ende sollte die Beerdigung nicht meinen Wünschen entsprechen, sondern den meiner Hinterbliebenen, weil das, glaube ich, für Menschen, ob jetzt gläubig oder nicht, ein wichtiger Schritt ist, um sich zu verabschieden.
Ihr habt ja beide gesagt, dass ihr ursprünglich vom Radio kommt, inzwischen dem Radio komplett abgekehrt seid, große, große Podcast-Fans. Wisst ihr noch, wie Podcasts in euer Leben gekommen sind?
Ja, ich habe Theater- und Medienwissenschaft studiert und auch schon während des Studiums, ging das so langsam los, dass es in Deutschland auch so ein paar Podcasts gab. Sanft und sorgfältig ist gestartet. Und dann haben wir auch ein Seminar gehabt, wo wir so einen interaktiven Podcast gemacht haben. Aber das war irgendwie alles noch nicht so, es war mehr als Audioprodukt oder Audiomedium. Und dieses Format Podcast war da irgendwie noch gar nicht so präsent. Und dann haben wir selbst einen gestartet, wo ich quasi Redaktion und Aufnahmeleitung gemacht habe, wo zwei meiner Freunde, Ethanol und Methanol hieß der, findet man bestimmt auch noch auf YouTube, sich über große gesellschaftspolitische Themen unterhalten haben und dabei ein bisschen Schnaps getrunken haben. Das war so das erste Mal, wo ich selbst was mitgestaltet habe.
Welches Jahr waren das?
2013.
Früh dran. Ich war aber noch früher dran. 2007 habe ich meinen ersten Podcast gemacht. Die erste Podcast-Novela, Liebe im ersten Semester. Und das war quasi ein Hörspiel. Also heutzutage würde man es nicht mehr so als Podcast, glaube ich, bezeichnen. Aber wir sind damals einfach draufgegangen im Sinne von, das ist immer abrufbar. Ne? Das ist nichts, was sich versendet und du kannst es online abrufen. Und da habe ich die Hauptrolle gespielt, Felicitas Reinke, die nach dem Muster von einem deutschen Daily Soap sozusagen in die Uni geht, sich dort in den Dozenten verliebt und einige Abenteuer erlebt. Ja, das war 2007.
Kann man das noch irgendwo hören?
Das kann man noch tatsächlich, glaube ich, bei YouTube abrufen, weil irgendjemand das bei YouTube reingestellt hat. Ansonsten kannst du dir, glaube ich, auch, also weil das wurde beim bei einem Verlag auch dann rausgebracht auf CD. Kannst du das noch kaufen?
Ich glaube, ich habe diesen Podcast oder diese Audio-Novela damals auch sogar gehört.
Ah.
Ich meine, mich zumindest zu erinnern an diesen Namen und auch an dieses, das war ja, glaube ich, auch relativ neu, so eine Novela quasi ins Radio zu bringen. Also ich meine, ich habe das sogar gehört damals.
Weil du gerade Radio sagst, wir hatten das dann nämlich wirklich, um das zu pushen, um zu promoten, einen Berliner Radiosender dazu bekommen, das auch wirklich abends, ne, auszustrahlen und dann zu sagen, okay, mehr gibt's da und da. Und so, und dann wurden auch iPods, so kleine, verlost, dass man das hören konnte. Und wir hatten da sogar einen Sponsor drauf. Also es war schon echt relativ weit vorne. Mhm.
Was reizt euch beide denn an Podcasts heute besonders?
Wie vielfältig das Medium langsam wird. Wenn in meiner Freizeit höre ich tatsächlich sehr gerne die verschriebenen Laber-Podcasts, aber ich finde, das tut dem Medium total gut, dass es einfach verschiedene Formate immer weiter auch in den öffentlichen Diskurs kommen, ob das jetzt durch Cui Bono oder so ist, ne, dass auch Storytelling-Formate im Gespräch sind, dass man sich auch immer wieder weiter traut, was Neues auszuprobieren. Das schätze ich sehr an dem Medium, weil es eben auf der einen Seite langsam immer professionalisierter wird, aber auf der anderen Seite auch immer noch Fehler quasi zulässt und man mal was ausprobieren kann und es noch nicht wie im Radio, ja, 1,30 ist halt ein Mod. Break. Nee, wir können machen, was wir wollen im Endeffekt, solange es am Schluss HörerInnen findet. Und das schätze ich, glaube ich, am meisten, dass man ausprobieren kann und es kein Korsett gibt, in das man sich reinzwängen muss. Noch nicht. Mal schauen, wie lange das noch so bleibt.
Tatsächlich finde ich auch super, dass man so viel Zeit hat, also Sachen auch wirklich auf den Grund zu gehen, was du gerade gesagt hast, bei den, ich bleib mal beim Begriff Laber-Podcasts, finde ich besonders toll, dass du es durch Podcasts und das ist auch so ein Thema, vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen, dieses, dass man nicht gesehen wird, dass die Leute mehr dazu bereit sind, wenn du in die Tiefe gehen willst, mehr von sich zu zeigen und zu geben, was sie vor einer Kamera zum Beispiel niemals sagen würden, weil sie einfach sich dabei beobachtet fühlen, weil sie denken, wie sehe ich aus, ne? Und durch Podcast hast du so ein bisschen die Möglichkeit, je nachdem, wo der Mensch auch gerade ist, das ist, glaube ich, auch nochmal unterschiedlich, ob du in einem Studio aufnimmst oder es schaffst, denjenigen zu Hause anzutreffen, wo er in seinem gewohnten Umfeld ist und bereit ist, die Tür im wahrsten Sinne des Wortes aufzumachen und eben sein Herz zu öffnen und Sachen zu erzählen, zuzulassen, die er oder sie sonst nicht erzählen würde. Und das, finde ich, ist eine totale Chance.
Also würdest du sagen, Podcasts sind nahbarer und intimer als andere Medien?
Ja, absolut.
Auf jeden Fall.
Genau, heute sind Podcasts ja euer Job und darüber wollen wir jetzt im Detail sprechen.
Unser Gast im Job.
Ihr seid ja beide bei der Audio Alliance und das Problem von Allianzen ist ja manchmal, dass man nicht so ganz genau weiß, wer gehört eigentlich dazu, wer hat da was zu sagen, was ist da alles mit dabei. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Also die Audio Alliance ist ja, glaube ich, angesiedelt bei RTL, macht aber auch für andere Bertelsmann-Firmen außerhalb von RTL was. Wie seid ihr aufgestellt?
Also man muss dazu erzählen, dass die Audio Alliance ja eigentlich als erste Firma im Sinne der Content Alliance gegründet wurde, also dass sozusagen der große Schirm drüber ja Bertelsmann war und man sich damals gedacht hat, also 2019 war das, okay, wie können wir unsere ganzen Divisionen, also ob das jetzt Random House ist oder eben Gruner und Jahr oder BMG, wie können wir das eigentlich alles bündeln? Wie können wir voneinander partizipieren? Weil jeder hat so sein Süppchen gekocht sozusagen. Und dann wurde ja diese Content Alliance gegründet und daraus ist die Audio Alliance entstanden. Und da gehören eben die ganzen Bereiche von Bertelsmann dazu, eben Gruner und Jahr, RTL, BMG, UFA, Random House, die RTL Radios. Ja, das müsste es gewesen sein. Und wir sind eben jetzt bei RTL inzwischen angedockt, weil man gesehen hat, okay, da gibt's auch für uns den meisten Content und die meisten Möglichkeiten, voneinander zu partizipieren. Gruner ist jetzt auch zu RTL sozusagen gekommen und dieses RTL-Haus wird immer größer und ich glaube, für uns von der Audio Alliance macht das wirklich tatsächlich am meisten Sinn, da wo der Content ist, auch angesiedelt zu sein und den direkten Austausch zu nutzen und zu leben.
Und als Audiofirma innerhalb eines TV-Konzerns, ist es da manchmal schwierig?
Es ist ja nicht nur TV, ne? Also das ist ja das, was Silvana gesagt hat mit Grune und Jakob, die Printmagazine und Online-Magazine dazu. Wir haben die Synergien, die wir mit Penguin Random House und den Radios haben, die können wir alle nutzen, ne? Also das ist, ich glaube, wir sind da eine der Abteilungen, die wirklich da sehr fluid arbeiten. Also wir haben kein Problem damit, dass wir jemanden zumindest nicht mehr erklären müssen, was ein Podcast ist. Das ist nicht nur bei uns im Unternehmen so langsam gewachsen, sondern generell. Also wenn man sich Zahlen anguckt, ich glaube 97% der Befragten der letzten Podcast-Studie wissen, was das Medium Podcast ist. Und das sehen wir immer mehr, dass es immer einfacher ist, das auch mit auf dem Schirm zu haben, auch bei anderen Divisionen. Aber wir können davon nur profitieren. Und gerade beim Thema TV-begleitende Podcasts hast du mit Silvana natürlich jetzt hier jemanden, der da ganz viel drüber sagen kann.
Und ich möchte noch hinzufügen, dass wirklich, also wenn jetzt neue Formate fürs Fernsehen entstehen oder für Streaming, also RTL Plus, dass inzwischen für Podcast mitgedacht wird. Also dass wir zumindest direkt ins Boot geholt werden und gefragt wird, seht ihr hier Potenzial, daraus noch einen Podcast zu machen? Dann ist unsere Frage natürlich immer, okay, was kann der Mehrwert sein? Weil das Gleiche nochmal als Tonspur abzulegen, das funktioniert nicht. Das haben wir auch schon festgestellt jetzt über die Jahre. Aber tatsächlich ist das in den Köpfen von den TV-Leuten, sage ich jetzt mal, was Podcast kann und was für Potenzial auch da ist. Eben Stichwort, was ich gerade gesagt habe, Nähe.
Du selbst machst ja zum Beispiel den GZSZ-Podcast. Was ist da der Mehrwert für die Fans, die Serie schauen?
Der Mehrwert ist, dass die Fans einen Zugang zu den SchauspielerInnen bekommen. Dass eben, und das gefällt denen natürlich auch sehr gut, den SchauspielerInnen, dass sie sich auch mal eben als Person zeigen können und nicht mehr nur, ich bleibe jetzt mal bei der bekanntesten Person von GZSZ, Joe Gerner, als Joe Gerner wahrgenommen wird, sondern Wolfgang Baru auch als Mensch, wie er lebt und wie er ist, wie er denkt, sich mal darstellen kann und eben als wirklich normale Person wahrgenommen werden kann. Was es natürlich trotzdem noch gibt, ist so Einblicke hinter die Kulissen, wie wird eigentlich was gedreht und was sind so die Tricks? Gibt es eigentlich wirklich diese U-Bahn oder ist es alles nur Show? Und oder wie ist das mit den Handys? Hat eigentlich jede Rolle da ein Handy oder wird immer ein Handy weitergegeben? Also solche, sage ich mal, Fan-Insights, die halt super spannend sind und ja, dann dafür sorgen, dass die Leute das weitererzählen und natürlich so spezielles Wissen dann haben, was Fans ja natürlich auch gerne teilen.
Und sind dann als Zielgruppe vor allem die Fans, die die Serie auch schauen? Oder geht es auch darum, vielleicht über den Podcast neue Zuschauerinnen zu gewinnen?
Also hauptsächlich sind es wirklich die, die die Serie schauen. Man muss auch sagen, dass der Podcast so angelegt ist, dass wir natürlich über das, was gerade in der Woche bei GZSZ passiert ist, versuchen sozusagen die private Meinung auch abzuholen. Das heißt, du musst schon wissen, wenn ich von Katrin und Joe spreche, wer das eigentlich ist. Also ich glaube, dass es schwierig ist für Menschen, die sich jetzt nur für Wolfgang Baru interessieren als Privatperson, dann zu verstehen, okay, wer ist dort wer, weil ich spiele ja in dem Podcast mit doppelt so vielen Namen eigentlich, weil immer Rollenname und echter Name. Da kommt man, glaube ich, schon durcheinander, wenn man nicht die Serie genau kennt. Aber ich kenne auch Menschen, die den Podcast gehört haben, weil sie sich eben für eine bestimmte Person, also was weiß ich jetzt, Valentina Pade oder so, die ist ja auch sehr bekannt, interessieren und Fan sind, weil sie über Instagram auf sie aufmerksam geworden sind und dann gerne eben noch mehr von ihr erfahren wollen und denen das dann, die dann sozusagen das so peripher mitbekommen, was bei GZSZ so läuft, aber dann eben mehr Fanwissen von Valentina bekommen.
Warst du eigentlich auch schon vor dem Podcast ein GZSZ-Fangirl?
Ja, ich gucke das wirklich seit 1992. Ich hatte tatsächlich auch mal so, sage ich mal, ärmere Phasen, nämlich als ich studiert habe. Aber das ist ja einfach bei solchen Dailies. Man kommt ja wirklich immer rein, auch wenn man mal Pausen hat. Da wird ja immer erklärt, wer mit wem verwandt ist und so weiter. Aber ich bin Fan der ersten Stunde, kann ich stolz sagen.
Neben dem GZSZ-Podcast gibt es ja auch noch weitere sendungsbegleitende Podcasts zu Let's Dance, zum Sommerhaus der Stars, zum Dschungelcamp. Was ist die Strategie dahinter?
Na, zum einen ist es natürlich so, dass das einen Marketing-Effekt hat, ne? Also, dass du über den Podcast, und da ist dann schon wieder das, was du gerade gefragt hast, da erreicht man vielleicht schon nochmal Menschen, die eigentlich, also jünger sind, die sich vielleicht bisher noch nicht so mit dem Fernsehformat identifizieren können, aber auf der Plattform sind, weil sie, was weiß ich, Verbrechen von nebenan hören und dann da sehen, ach, was ist denn das? Und man so, wenn man einen guten Podcast macht, jemanden auch auf das Format im Fernsehen lenken kann oder im Streaming-Bereich. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ganz viele Menschen das als Zusatznutzen nehmen. Also, dass sie, wir bleiben mal beim Sommerhaus der Stars, weil das gerade läuft, dass sie das im Fernsehen gucken und dann diesen Effekt haben, dass sich danach zwei Menschen über das unterhalten, was sie gerade gesehen haben. Und ich nehme jetzt mal meine Schwester als Beispiel, die weder zu Hause noch bei der Arbeit jemanden hat, der diese Begeisterung mit ihr teilt. Und sie hört sich dann diesen Podcast an und kann sich quasi imaginär austauschen. Also sie hört jemanden dazu, der sich unterhält, wie er das fand oder wie er das einzuschätzen hat und hat quasi einen nicht verbalen Austausch der Gedanken, die sie gerade hat. So. Und das ist ein Mehrwert.
Und natürlich wollen wir auch perspektivisch dann mit RTL Plus den KonsumentInnen von den TV-Formaten auf der Plattform was bieten, dass sie weiter, auch wenn jetzt gerade die neueste Bachelor-Folge raus ist, dass sie noch weiter in dem Bachelor-Thema drinbleiben können, mit dem Podcast, den sie dann weiterhören können. Alles in einer Plattform, das ist natürlich das Ziel.
Und was noch ist, wenn wir zum Beispiel spannende Gäste einladen, also jemand anders Prominentes sozusagen, und der packt dann noch was anderes aus, haben wir natürlich zusätzlichen Content, der darüber wieder für rtl.de zum Beispiel verwendet werden kann. Also es ist eine Erweiterung und eine Kette, die dadurch in Gang gesetzt wird, die dann auch nochmal anderen Gewerken sozusagen was bringt.
Wenn ihr dann Gäste in diesen sendungsbegleitenden Formaten habt, macht ihr das denn rein als Audio oder lasst ihr manchmal auch eine Kamera mitlaufen, weil man weiß, vielleicht kann ich das auch fürs Fernsehen verwenden, dieses Material?
Wie Silvana ganz am Anfang gesagt hat, was sie so sehr am Podcast schätzt, ist, dass es so eine intime Atmosphäre bietet. Und wir haben schon so oft gemerkt, okay, wenn wir da jetzt noch eine Kamera aufstellen würden, dann würde am Ende vielleicht nicht das bei rumkommen, was wir ohne Kamera hätten. Also, weil es halt einfach wirklich intimer ist. Leute erzählen ganz andere Dinge, wenn sie nicht das Gefühl haben, beobachtet zu werden. Und klar, in manchen Situationen haben wir auch schon Videopodcasts getestet, machen wir immer mal wieder einzelne Folgen. Aber so generell geht da für uns zu viel von der Atmosphäre vom Gespräch verloren.
Ihr sagtet ja gerade schon, dass bei Produktionen fürs Fernsehen dieses Thema Podcast inzwischen schon mitgedacht wird. Das war aber wahrscheinlich nicht immer so, oder?
Also als wir angefangen haben 2019, war es schon so, dass wir immer wieder uns melden mussten oder man hatte dann einen Draht zu einem gewissen Redakteur, den man dann immer wieder bequatscht hat, wenn du was mitbekommst, denk an mich, hol uns mit dazu, und man auch erstmal so seine, sag ich mal, Berechtigung erkämpfen musste, bei einigen Produktionen da auch mit rumzulaufen. Also bei Let's Dance zum Beispiel war es am Anfang sehr befremdlich, glaube ich, in der Produktion, dass dann dort während der Werbepausen noch jemand vom Podcast über das Parkett läuft, während dort Exklusiv oder andere Magazine von RTL ihre Interviews machen für die Beiträge nächste Woche mit den Gästen, die im Studio sind, die da vielleicht im Publikum sitzen, und dann noch jemand kommt mit einem Mikrofon und noch was für einen Podcast aufnehmen will. Da musste man dann erstmal eben für Verständnis auch kämpfen, aber das hat sich wirklich, sage ich mal, immer, wenn du eine Staffel gemacht hast, hat sich das total ausgezahlt, und das ist echt ein Learning, dass die Leute im Haus das total zu schätzen wissen, was wir eben durch den Podcast, durch dieses Nicht-Visuelle an Content noch gewinnen können.
Ivy, du machst ja auch selbst zwei Podcasts. Einmal den Unnützes Wissen-Podcast, der aus der Neon hervorgegangen ist, und den Geolino-Podcast. Was gefällt dir daran?
Also es sind beides Podcasts, die vor der Zeit, als ich Silvanas Stellvertreterin wurde, entstanden sind und die quasi so Mitbringsel sind. Mir macht das Podcasten schon sehr viel Spaß, also auch das Sprechen. Am Anfang haben wir es groß gesagt, wir lieben unsere Stimmen, wir hören uns gerne reden so. Und das ist was, ich habe eine tolle Stimme, das weiß ich. das zieht sich durch meine Berufsbahn durch. Wäre ja schade, das nicht zu nutzen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das hinter den Kulissen noch so viel, viel mehr Spaß. Mir macht es so viel mehr Spaß, neue Sachen zu konzeptionieren, Sachen weiterzuentwickeln, anderen zu helfen, gute Podcasts zu machen. Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was du hören wolltest auf die Frage, was mir daran so viel Spaß macht. Das macht mir Spaß. Aber es ist nicht so viel Spaß, dass ich sagen würde, das ist der Grund, warum ich bei der Audio Alliance arbeite. Ne?
Ich würde da eigentlich gerne nochmal hinzufügen. Ich finde, bei den Podcasts, die du gerade genannt hast, Björn, die Ivy macht, da ist halt besonders spannend, diese unterschiedlichen Zielgruppen, die da angesprochen werden. Also dieser Geolino-Podcast, glaube ich, ist so herausfordernd, die Sprache der Kinder oder jungen Menschen zu treffen. Und ich will jetzt gar nicht, Ivy, für dich sprechen, aber es gibt ja wirklich Kinder, die Fan sind und wo ganz viel Feedback kommt, was auch so super niedlich ist.
Ja, das ist schon wirklich krass. Also das war ja auch ein bisschen so aus der Not heraus. Es kam Corona und wir haben diesen Podcast innerhalb von 3 Tagen gestartet, um einer jungen Zielgruppe das alles zu erklären, was da gerade passiert. Was ist eine Pandemie? Was ist eine Impfung? Wie wird sowas entwickelt? Und wir haben da täglich gestartet und es war eher so ein, okay, wir müssen schnell handeln. Also gehen wir den leichten Weg. Ivy spricht das. Und ich dachte am Anfang nicht, dass es so erfüllend sein kann, für eine junge Zielgruppe Journalismus zu betreiben. Ne? Das ist schon echt krass, was da teilweise zurückkommt und die Nachrichten und die Witze. Und das macht schon richtig doll Spaß. Das sollte jetzt nicht so klingen, als würde ich das nicht mögen. Danke, Silvana, dass du das nochmal ein bisschen hier ins Licht gerückt hast. Nee, es macht schon einfach das Feedback von der Community. Und ich finde, das ist halt auch ein ganz großer Teil, was Podcasts schaffen, noch viel mehr als andere Medien, eine Community zu bilden und zu binden. Und das sehen wir bei GZSZ, das sehen wir bei uns, das wissen, das sehen wir bei Geolino, das sehen wir bei fast allen unseren Formaten so. Ne? Und das macht schon Spaß, dann auch Feedback zu bekommen und so. Aber genau, trotzdem mag ich es lieber, hinter den Kulissen zu sein. Vielleicht mal ein Intro sprechen, aber.
Wie viel Feedback kommt da pro Episode?
Also bei Unnützes Wissen ist es tatsächlich schon so ein bisschen mehr. Da schreiben die, also das sind halt beides Podcasts, wo ich als Ivy drin bin auch. Ne? Das ist nochmal vor allem bei Unnützes Wissen, da bin ich Ivy Hase so, ne? Da bin ich und erzähle von meinen privaten Sachen. Da schreiben die Leute mir dann natürlich auch privat auf Instagram und so. Da sind so ein paar Hardcore-Fans dabei, die ich ein bisschen creepy finde. Die aber, wo ich mich auch freue, dass sie so gerne im Podcast hören. Und bei Geolino rufen wir ja tatsächlich direkt dazu auf und haben eine WhatsApp-Nummer, wo wir in jeder Folge einen Witz haben. Also da Witze können wir uns wirklich, wir haben sehr viele Kinderwitze, die zum Teil witzig, zum Teil eher nicht so witzig sind, aber schon allein der Fakt, dass sie das so überzeugend vortragen, ist schon immer so witzig. Und dann natürlich rufen wir auch noch so ein bisschen dazu auf, wenn es in der nächsten Folge um echte Verbrechen geht, zu fragen, wie steht ihr dazu, was findet ihr da dran so spannend und so. Genau, aber es ist ja herausgefordert und auf diese WhatsApp-Nummer muss ich zum Glück nicht zugreifen und mich darum kümmern. Das macht die fantastische Bernadette in der Redaktion von Geolino. Deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall, auf jede Folge kommt eine Reaktion.
Du sagtest aber gerade schon, neben der Freude am Selbstpodcasten magst du auch die Arbeit hinter den Kulissen. Was sind denn konkret eure Aufgaben als Redaktionsleiterin der Audio Alliance?
Das hört sich so fantastisch an, ne? Aber es ist auch einfach fantastisch. Klar, People Management ist auch immer ein großer Teil von leitenden Positionen, aber wir hören schon sehr viele Podcasts und helfen, die zu verbessern und sagen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Ist eigentlich ein ganz schöner Traumjob, wenn die Zeit da wäre, das auch wirklich für jedes Format zu tun.
Genau, und wenn neue Podcasts starten, dass wir denen natürlich auf den Weg helfen, dass wir brainstormen, also das finde ich immer besonders spannend, was könnte der Titel sein, ne? Was gibt's noch nicht, weil je mehr Podcasts kommen, desto mehr Titel sind schon verbrannt und du willst dich ja irgendwie unverwechselbar machen. Und was hast du vielleicht für Rubriken, was hast du für Kategorien? Ich finde es ja ganz toll, Björn, die Fragen, die du am Anfang gestellt hast, ne, da habe ich mich auch gefragt, habt ihr euch da zusammen hingesetzt? Wer hat sich diese 10 Fragen eigentlich überlegt? Aber sowas machen wir dann zusammen, Ivy, und mit dem Redakteur, den wir für das Projekt auswählen. Manchmal muss das alles so schnell gehen, dass wir das erstmal wirklich selber in die Wege leiten und das erst zu einem späteren Zeitpunkt an den Redakteur übergeben, einfach weil es dann schneller geht und die Redakteure ja diverse Podcasts betreuen und wir dann in dem Moment den Fokus halt wirklich auf den einen Podcast legen können. Aber ansonsten geht es natürlich viel um Sparring mit dem Redakteur, mit den Redakteurinnen. Hat sich vielleicht eingeschleift? Wo müssen wir nochmal ran? Wir haben ja Möglichkeiten auch zu gucken, okay, Retention Rate, also wie lange hören die Leute das durch? Wo ist vielleicht ein Einbruch? Gibt es den Einbruch immer an der gleichen Stelle? Was können wir verändern? Sowas. Wie können wir den Podcast verbessern?
Aber gleichzeitig natürlich auch Portfolioplanung im Allgemeinen, ne? Welche Zielgruppen bedienen wir schon ganz gut? Welche Formate laufen gut? Welche Formate wollen wir weiterführen? Und welche Formate fehlen uns vielleicht noch? Und dann setzen wir uns da auch hin und überlegen vielleicht auch, kann man vielleicht auch mal gucken, was für Podcasts man noch einkaufen kann. Entscheiden natürlich nicht Silvana und ich nur alleine, aber sind damit auf jeden Fall auch involviert in
was. Und können empfehlen.
Und können empfehlen, genau. Aber das ist natürlich auch ein großer Teil, der gerade mit RTL Plus jetzt, was haben wir im Portfolio und was müssen wir noch weiter ausbauen und wollen wir noch weiter ausbauen? Was können wir vielleicht noch mal neu versuchen, gerade bei Themen, die wir schon ausprobiert haben, die aber dann vielleicht noch nicht so gut funktioniert haben, so Stichwort Musik oder Essens-Podcasts. Genau, aber da sind wir auch immer mit in Runden involviert in der Portfolioplanung an sich.
Wie viele Podcasts habt ihr aktuell im Portfolio und drin?
Also insgesamt haben wir über 200 gestartet seit 2019 und aktuell laufen rund 60.
Und wie viele Leute seid ihr im Team, die diese Podcasts betreuen?
In der Redaktion sind wir 11 Leute inklusive uns beiden. Also wir haben ordentlich was zu tun alle bei uns. Und insgesamt sind wir, kommt immer drauf an, ob wir gerade noch Praktikantinnen oder Azubis aus dem Bertelsmann-Kosmos oder so haben, aber so rund 22 Leute im Team der Audio Alliance.
Was sind das für Leute? Welche verschiedenen Jobs gibt's da bei euch?
Also wir haben vor allem eine große Produktion, ist ja klar, bei 60 Podcasts, die laufen. Also die Menschen, das ist eh so ein Begriff, ne? Produktion, jeder versteht was anderes darunter. Aber wir meinen jetzt Audioproduktion, Sounddesign. Da sind es 5 festangestellte KollegInnen, die sich eben vor allem darum kümmern, die Soundfiles zu bearbeiten, das alles auszuschmücken, natürlich sich auch zu überlegen, wie klingt das? Also was gibt's für Intro, Outro-Musik und so weiter? Und dann haben wir noch ein genauso großes Business Development Team, die sich darum kümmern, Verträge zu schließen, aber auch strategisch, was macht Sinn, was müssen wir vielleicht beenden? Auch eine Kollegin, die sich um Live-Events inzwischen kümmert, weil auch das ein großes Standbein inzwischen geworden ist und super funktioniert. Und wir haben natürlich auch noch die Plattformmanagerin, die sich darum kümmert, wie wird bei Audio Now was dargestellt, beziehungsweise wie werden wir auf Fremdplattformen dargestellt und da ein bisschen in die Kommunikation zu gehen und zu erklären, warum das vielleicht sinnvoll ist, damit sichtbar zu machen.
Aber die Mitbegründerin der Audio Alliance, Miriam Trunk, die hat das damals, das ist mir immer in Erinnerung so treffend ausgedrückt mal, sie hat 15 Mitarbeitende, aber 200 Freie, weil wir natürlich von Projekt zu Projekt immer mit RedakteurInnen von zum Beispiel dem Stern zusammenzuarbeiten oder bei Giolino mit Giolino natürlich. Und dann ist es nicht nur Ivy Hase, die den Podcast macht und Alexandra Zewisch in der Audioproduktion, sondern eben auch das Team drumherum, die Synergien schaffen und gemeinsam dran arbeiten. Deswegen ist es klingt das erstmal sau wenig. Bei uns sind bisher über 200 Podcasts gestartet mit irgendwie 10 RedakteurInnen. A, haben alle unsere RedakteurInnen viel zu tun und leisten einen richtig tollen Job. Und B, sind sie nicht alleine.
Wie ist denn so die Arbeitsatmosphäre bei euch?
Fantastico, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, das kann man wirklich sagen und darüber freue ich mich auch enorm, dass Menschen, die von außen dazukommen, ob sie eben Werkstudent sind, ob sie eine Hospitanz machen oder ein Praktikum, dass wir immer wirklich ausnahmslos das Feedback bekommen, boah, das ist so schön bei euch, so eine schöne Atmosphäre, so wertschätzend und kommunikativ und offen, worüber ich mich enorm freue und was wir, glaube ich, das war wirklich eine Herausforderung, du hast es am Anfang gesagt, ich bin in Berlin, Ivy ist in Hamburg, erst entwickeln mussten und wo uns wirklich Corona geholfen hat, muss man ganz klar sagen. Corona war für uns als Firma mit 3 verschiedenen Standorten, weil wir haben auch noch 2 Kolleginnen, die in Köln sitzen. Corona war ein Geschenk und die 3 Standorte eine Herausforderung, aber dadurch, was man dann alles ausprobiert hat mit eben Teams-Meeting, Skype und so weiter, sind wir enorm zusammengewachsen und haben eine ganz tolle Kultur miteinander entwickelt.
Ich weiß noch ganz am Anfang, ich glaube, ich habe ungefähr 2 Wochen vor Pandemie angefangen zu arbeiten, gefühlt. Und am Anfang gab es einmal in der Woche eine telefonische Redaktionskonferenz, wo die Berliner in einem an einem runden Tisch in einem Büro in Berlin saßen und die 2 Kölnerinnen und ich alleine aus Hamburg telefonisch zugeschalten waren. Und wir haben nichts verstanden. Also ich saß da wirklich, habe eine Stunde versucht, irgendwie zuzuhören, aber man hat nichts verstanden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das immer noch so wäre, wir wären nicht so als Team zusammengewachsen und wir wären auch nicht so produktiv und so. Und das klingt jetzt alles so, als würden wir uns selbst so hier so irgendwie feiern. Und aber es ist ganz, ganz ernst gemeint. Also alle unsere Mitarbeitenden sind mit Herzblut dabei und sagen selbst genau solche Sachen immer. Also es soll jetzt nicht irgendwie so klingen, als würden wir haben auch gerade keine Stellen ausgeschrieben. Also es ist jetzt nicht so, als wären wir gerade so mega krass auf der Suche oder so. Wir lieben alle unseren Job. Ganz echt gemeint.
Aber was sind so die Punkte bei Bewerberinnen und Bewerbern, auf die ihr achtet im Vorstellungsgespräch, damit die eben in euer Team reinpassen?
Also mir ist am wichtigsten immer, dass sie das Medium lieben, dass sie eine Ahnung haben von Podcasts und ohne da jetzt irgendwie Branchenwissen schon haben zu müssen, aber dass sie schon mal wissen, okay, ich habe hier die Podcasts, die in den Charts sind, ich höre aber auch ein bisschen was Kleines. Sie müssen Podcasts hören und lieben. Das ist mir immer am allerwichtigsten.
Und wir führen ja die Bewerbungsgespräche immer zusammen und Ivy und ich haben uns darüber auch noch ein bisschen näher kennengelernt. Mir ist total wichtig das Zwischenmenschliche. Also ich bin eher der Meinung, man kann alles lernen, aber mir ist wichtig, dass wir im Team zusammenpassen. Deswegen, was du für Werte hast, ist mir ganz wichtig und dass das matcht. Und deswegen stelle ich tatsächlich im Bewerbungsgespräch ganz oft so zwischenmenschliche Fragen und gehe gar nicht so auf die, wirklich auf die Hard Skills ein, das macht dann Ivy, sondern ich bin eher der Soft-Skill-Typ.
Wie seid ihr beiden denn so als Chefin, wenn man eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen würde?
Oh, Silvana kann schon manchmal hart sein, glaube ich.
Ja.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Also es gibt Leute, glaube ich, Angst würde ich nicht sagen. Aber sagen wir mal, großen Respekt.
Hey, bei uns ist die Atmosphäre ja, so genau. Toll. Und nee. Alle haben Angst vor Silvana.
Nee, ich glaube, also das ist mal gar nicht aufs Team bezogen, sondern eher nach außen hin, dass mich Menschen sehr hart teilweise wahrnehmen, weil ich eine sehr deutliche Sprache spreche. Also ich bin kein Mensch von zwischen den Zeilen. Das mag ich nicht. Und das lebe ich so auch nicht. Ich kann mehr wirklich damit leben, wenn mir jemand sagt, was er von dem und dem hält, also der und der Sache sozusagen, als so wischiwaschi, damit komme ich nicht klar und das habe ich auch so. Und deswegen komme ich relativ hart rüber und manche Leute, je nachdem, kommt ja immer darauf an, wie bist du aufgewachsen, was hast du so für Triggerpunkte, die verschreckt das, glaube ich, schon. Aber ich glaube so, dass wenn die Menschen das verstanden haben, mit denen ich zusammenarbeite, wissen die das auch total zu schätzen, dass ich genauso natürlich, weil man verbindet das oft mit negativer Kritik, aber dass ich das natürlich auch äußere und das sehr gerne, was Lob angeht und ich sehr viel Wert darauf lege, Arbeit wertzuschätzen und ich glaube, dass das unsere MitarbeiterInnen das auch so wiedergeben würden, dass wir sehr wertschätzend arbeiten.
Ich glaube, was ich eher gemeint habe, ist, dass wenn was halt irgendwie nicht cool ist, dann sagst du es halt auch. Und ich glaube, wir sind generell alle sehr offen und ehrlich und direkt.
Tatsächlich ist es aber auch so, glaube ich, dass wir schon eine Linie vorgeben, aber nicht von oben regieren sozusagen, sondern ich manchmal auch das Gespräch suche mit Mitarbeitenden und dann sage, wie ist denn das für dich rübergekommen? Wie hast du mich da gesehen? Welchen Tipp würdest du mir das nächste Mal geben? nicht in Bezug auf die Person, mit der ich gerade spreche, sondern auf eine Situation bezogen, wo derjenige sozusagen Beobachter war, um einfach nochmal einen anderen Standpunkt zu sehen. Und ich glaube, das wird auch geschätzt.
Und ansonsten haben wir natürlich, wir leben Vertrauensarbeitszeit. Wir vertrauen unseren Mitarbeitenden und wenn dann irgendwann zwischendrin ein Termin, muss man nicht Bescheid sagen, weil jeder hat seine Aufgaben und jeder erledigt die und wir vertrauen den Leuten, dass sie ihre Arbeit machen. Und wann, ist uns erstmal völlig egal. Klar gibt es so ein paar Termine, die mandatory sind. Also wir haben natürlich einen Jufix, ein Redaktionsmeeting und so weiter. Aber wie die Zeit gestaltet wird, das ist jedem selbst überlassen, ist natürlich auch für manche eine Herausforderung. Ne? Also dafür muss man natürlich dann auch ein strukturierter Mensch sein oder das dann bei uns lernen. Aber viel Freiheit.
Das ist ein schönes, noch nicht ganz das Schlusswort, sondern für diesen Blog, für die Arbeit bei euch ein schönes Schlusswort.
Unser Gast gibt Tipps.
Die Podcasts, die ihr in eurem Portfolio habt, die finanzieren sich ja durch Werbung. Was muss denn aus eurer Sicht ein Podcast haben, um durch Werbung vermarktbar zu sein?
Ich würde als erstes sagen, ein Host mit Meinung.
Eine klare Zielgruppe.
Ein guter Sound.
Definierten Inhalt.
Mehrwert?
Also ich glaube, so zusammenfassend kann man sagen, man braucht auf jeden Fall einen Host, der einmal Community schafft und glaubwürdig ist und bei dem es dann auch glaubwürdig ist, wenn er einen Host-Read vorliest, also Werbung auch einspricht. Man braucht natürlich eine gute Technik, man braucht, weil Soundqualität wird nicht mehr so verziehen wie noch vor ein paar Jahren. Was hat man noch? Einen geschärften Inhalt, dass es eben nicht, wie Silvana ganz am Anfang gesagt hat, was sie nicht leiden kann, so Laberababer ist. Also es muss schon, man muss was zu sagen haben. Und das gehört auch mit zu dem guten Host dazu. Ne? Reden kann jeder von uns, aber was mit rüberbringen, ist schon dann die Schwierigkeit. Und was zu sagen haben, ist halt gar nicht so einfach. Am Ende natürlich auch die starke Zielgruppe, eine scharfe Zielgruppe. Weil du kannst einen Podcast machen, der am besten alle anspricht und dann ist es für keinen Werbekunden relevant.
Ist denn zu viel Meinung ein Hindernis vielleicht, um etwas zu vermarkten, wenn es zu stark polarisiert?
Also für mich nicht. Aber ich glaube, es gibt so Podcasts, wo die Vermarktung sagen würde, das ist uns zu spitz oder sonst irgendwas. Aber inzwischen gibt es ja auch eben Channelbuchungen etc., wo man eben dann keine Host-Reads verkauft, sondern eher eben über das Thema Werbung ausspielt und dann wird es so abgedeckt.
Und welche Formate sind schwierig zu vermarkten? Was ist also so quasi das Schwarzbrot in der Podcast-Vermarktung?
Oh, eine ganze Zeit lang war True Crime relativ schwierig, aber auch das hat sich langsam gewandelt. Wir sind ja mit dem deutschen Markt so 5 Jahre hinter dem amerikanischen Markt und im amerikanischen Markt ist es schon seit 5 Jahren normal, dass auch in True Crime Formaten Werbeblöcke laufen. Bei uns in Deutschland mussten die Kunden erstmal ein bisschen daran gewöhnt werden, weil natürlich am Anfang ganz viele gesagt haben, ich will doch hier nicht im Umfeld von Mord und Totschlag werben. Aber da muss man dann halt ein bisschen dran rütteln und sagen, ja, das sind aber die meistgehörtesten Podcasts. Also True-Crime-Formate haben einfach eine starke Zielgruppe, eine junge, weibliche Zielgruppe bei fast allen True-Crime-Formaten, die kaufkräftig ist. Und das hat so ein bisschen Überzeugungsarbeit, glaube ich, bei den Kollegen in der Vermarktung gebraucht. Aber auch das läuft mittlerweile ganz gut an. Und natürlich, was auch immer schwierig ist zu vermarkten, ist politische Formate. Das, glaube ich, kann man ziemlich übergreifend sagen. Weil da ist dann vielleicht ein bisschen das Meinungsthema dann, aber nicht von den Hosts das Meinungsthema problematisch, sondern dass Kunden sich ja auch dann eventuell politisch positionieren würden. Und das ist natürlich bei den meisten Firmen eher nicht so.
Ja, das vorhin schon die oft gescholtenen Laber-Podcasts angesprochen. Was glaubt ihr, was macht die trotzdem so erfolgreich?
Community. Das ist also, für mich braucht ein Podcast immer 3 Elemente: Community, Wissensvermittlung und Entertainment. Und das schaffen Laber-Podcasts halt mit der Community, mit einem Großteil oder ein großer Prozentsatz von diesen 3 Dingen haben halt Laber-Podcasts beim Thema Community. Das ist ja Man fühlt sich, als wäre man mit Freunden am Tisch. Und gerade in der Pandemie, wo wir alle immer weniger Zeit mit Freundinnen verbracht haben, war das natürlich auch nochmal ein kleiner Push für generell das Medium-Podcast an sich.
Die meisten Laber-Podcasts in Deutschland, die sind ja männlich besetzt. Warum gibt es da so wenig Frauen?
Wie lange hast du Zeit, Björn? Wir sind das gewohnt, Männer zu hören. Ob das jetzt in Film, Fernsehen, in Büchern. Wir sind es als Gesellschaft gewohnt, weil wir einfach in einer patriarchalen Welt leben, Männern beim Sprechen zuzuhören. Wir schalten das Radio morgens an und das hat sich jetzt auch schon ein bisschen angeglichen. Silvana schaltet kein Radio mehr an. Aber wir hören einen Morningshow-Host mit einem weiblichen Sidekick, die das Wetter vorliest, ja, und lacht und nicht die seriösen Themen behandelt. Und das ist einfach eine Gewöhnungssache, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Dann gibt es Studien, ja, tiefere Frauenstimmen sind ja beliebter und man sollte dann vielleicht bei seriösen Formaten tiefe Frauenstimmen, kann ich so leicht sagen, ich habe eine tiefe Frauenstimme, ne? Aber ich finde, das Problem ist eher daran, dass wir uns immer wieder fragen müssen, warum finde ich denn eine hohe Frauenstimme nicht gut? Ja, weil wenn ich eine hohe Frauenstimme höre, dann ist es halt die Wettertruller, die lacht und nicht für voll genommen werden kann, rein aus Format. Sicht irgendwie. Und deswegen, das ist voll mein Thema, Björn, hast du wahrscheinlich auch deswegen gefragt. Aber also, oder unser Thema auch, Silvana und ich, wir schauen da, dass wir echt doll drauf achten, immer mehr Frauen zu platzieren. Und ich sehe da auch die Plattformen in der Pflicht, Frauen zu fördern und eben nicht nur mal ein Format zu starten und mal auszuprobieren, auch in seriösen Kontexten Frauenstimmen zu platzieren, sondern da auch wirklich dran zu bleiben und zu investieren, um eben unser Hörverhalten auch mit zu verändern, weil wir sind in der Position, in der wir das können.
Das heißt, ihr als Audio Alliance, wenn ihr neue Podcasts konzipiert, dann denkt ihr schon gezielt daran, wir wollen Frauen hörbar machen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Wie macht ihr das? Also was macht ihr da konkret?
Erstmal ist es ja auch so das Ding, dass in den meisten, schau dir mal so die großen Storytelling-Formate an, die jetzt irgendwie geschafft haben. Es waren in den meisten Fällen Männer, die von Männern erzählen. Ob das jetzt Cui Bono ist, ob das Lahi ist, alles tolle Formate. Aber es ist schon auffällig, es sind Männer, die über Männer sprechen. Und zum Beispiel mit Wirecard, da kann Silvana gleich noch viel mehr dazu sagen, haben wir es eben anders gemacht.
Genau, bei Chasing Marshalek, das war ja unser Audio Alliance Podcast zum Wirecard-Skandal, da haben wir, das haben wir auch in Co-Produktion mit WakeWord gemacht, da haben wir uns bewusst dafür entschieden, einen Fall, der nur über Männer gelaufen ist, von Frauen erzählen zu lassen und da auch die Sprecherstimme, die Sprecherinnenstimme, das war dann auch ich, da hatten wir auch ein internes Casting, also ich habe mich da nicht selbst besetzt, sondern das wurde von der Produktion sozusagen entschieden, auch da eine Frau zu setzen. Und das, finde ich, ist ein totales Alleinstellungsmerkmal gewesen, einen Podcast nur mit Frauen zu machen über eine Geschichte, in der es nur um Männer geht.
Wir haben auch ein Format gestartet letztes Jahr, auch als Synergie zu der fiktionellen Sissy-Serie, die kurz vor Weihnachten letztes Jahr gestartet ist. Und zwar so die wahre Geschichte hinter Sissy. Also wir schauen, erzählen wir genug Geschichten von Frauen, mit Frauen, über Frauen. Gucken da auch immer wieder drauf, irgendwie Diversität in unser Team zu bringen, in unsere Geschichten zu bringen, weil das merkt man halt sofort, wenn zwei Männer da sitzen und dann über Männerthemen sprechen, dass halt nicht ein weiblicher Blickwinkel beachtet wird. Und das ist so wichtig, weil wir sind halt nur mal 50% der Gesellschaft. Also bitte macht auch für uns Frauen Podcasts. Was ja im Grunde im Podcast aber ja ganz gutes Medium ist. Also wir haben ja sehr viele weibliche Hörerinnen, aber trotzdem nicht genug seriöse Frauenstimmen, wie ich finde, in Newsformaten, in Comedy-Formaten. Mir fällt gerade ja klar, Hazel Brugger und ihr Mann Thomas, mit nur verheiratet, aber erfolgreiche Comedy-Formate mit Frauen. Herrengedeck ist beendet, habe ich sehr gerne gehört, weil ich sehr gerne auch, weil ich finde, Frauen sind auch witzig, aber wir sind immer bei ganz anderen Problemen, weißt du? Es fängt nicht im Podcast an. Wir müssen versuchen, im Podcast das, was seit Generationen in unserer Gesellschaft irgendwie sich aufgebaut hat, immer wieder zu hinterfragen und immer wieder anders zu machen. Und das ist natürlich gar nicht so leicht, aber das ist der Feminismus und yay, ein Kampf, der sehr anstrengend ist. Und man kann halt nicht einfach von jetzt auf nachher sagen, okay, alle Frauen finden jetzt hohe Frauenstimmen gut. ist halt nicht so. Natürlich sagen Studien das, aber wir können immer wieder dazu anregen, diese gelernten Muster zu hinterfragen.
Von welchen Themen und Formaten würdet ihr euch denn mehr Podcasts wünschen?
Also ich persönlich finde tatsächlich die investigativen Formate ganz toll und ich glaube, wir alle, die da informiert sind und sich informieren, wissen auch, dass da im Laufe der nächsten Monate noch einiges kommen wird, was da aufbereitet wird oder in eine neue Staffel geht zum Beispiel. Und darauf freue ich mich total, weil ich das super spannend finde zu hören und weil es eben, und jetzt komme ich wieder zum Anfang, einfach viel mehr Möglichkeiten und Platz bietet, als ein Radio das kann.
Stimme ich zu. Und noch viel mehr Formate, wie jetzt zum Beispiel Raus, was wir in Koproduktion mit Bummens gemacht haben. Experimentelle Formate. Einfach ausprobieren. Und auch die Gefahr eingehen, dass es vielleicht auch, also nicht, dass das so wäre bei dem Format, einfach fantastisch. Große Empfehlung auch Raus. Ab durch Europa, ein Reality-Podcast. Aber mit was Neuem ausprobieren kommt natürlich auch immer die Gefahr, dass es eben nicht funktioniert. Und ich finde, das sollten wir uns auf jeden Fall beibehalten. Und da würde ich mir noch viel, viel mehr experimentelle Formate wünschen.
Das ist vorhin schon kurz angeklungen. Audio Now, die Podcast-Plattform von RTL, die es momentan gibt, die wird künftig aufgehen in RTL Plus. Was ändert sich dadurch für euch und für eure Arbeit?
Also ich erhoffe mir dadurch noch mehr Aufmerksamkeit für das Thema Podcast, also dass Leute, die bei RTL Plus sind und das Angebot nutzen und nichts mit Podcast bisher zu tun haben, eben auf unsere tollen Formate und überhaupt auf Podcasts aufmerksam werden. Und sehe da total Potenzial drin und freue mich da auch wirklich drauf. Für uns ändert sich eigentlich nichts, hoffe ich.
Außer, dass wir nicht nur noch an vermarktbare Podcasts denken müssen, ne? Das ist schon ein großer Teil, weil durch die Plattform kommt ja eventuell auch ein neuer Einkommensfluss durch Paid-Formate natürlich auch. Die ist dann exklusiv oder im Windowing zuerst bei uns auch hinter der Paywall geben könnte, wo es alles noch in der Planung noch nicht so weit ist, dass wir da irgendwie groß zu sagen könnten, welche Formate das wären und so und in welchem Rahmen. Aber das bringt natürlich auch einen Einkommensstrom, der uns ermöglicht, große Formate umzusetzen, ohne dabei in erster Linie an die Vermarktbarkeit zu denken. Und das macht Spaß.
Drei Fragen noch zum Abschluss. Da geht's wieder ins Persönliche. Was würdet ihr sagen, ist das größte Learning eures Lebens?
Des Lebens ist für mich, egal was kommt, es hat alles einen Sinn.
Und es geht immer weiter. Als kleiner Zusatz zu Silvanas Learning. Es hat alles einen Sinn und es geht immer weiter. Und du bist nicht der Mittelpunkt der Welt.
Was war der größte Fehler?
Ich glaube, ich habe noch keine so großen Fehler in meinen unter 30 Jahren gemacht.
Ich habe bestimmt was gemacht, aber das hat mit Männern zu tun. Und das würde ich dann jetzt hier nicht weiter ausbreiten.
Und die letzte Frage, welchen Rat würdet ihr eurem 18-jährigen Ich geben?
Das 18-jährige Ich war kurz vorm Abi und hat gedacht, der Abschluss muss toll sein, weil nur dann kannst du was werden. Und ich habe mich da total angestrengt. Aber ehrlich, mich hat nie jemand nach meiner Abi-Note gefragt. Es hat nie eine Rolle gespielt. Ich hätte mir niemals so einen Stress machen müssen. Einfach so durchlaufen und mir nicht da so ewig Gedanken und lernen und so. Es hätte schon so geklappt. Aber ich hätte weniger Stress gehabt. Das würde ich mir jetzt sagen.
Du bist gut, so wie du bist und alles wird gut.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Und weiterhin viel Spaß beim Podcasten.
Danke dir.
Danke dir, Björn.
Turi 2 Jobs Podcast. Alle Folgen gibt's unter turi2.de/jobspodcast.
Die Turi 2 Podcast Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7-1 Audio. Podstars bei OMR. Und Zeit Online. Online unter turi2.de/podcastwochen.